have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir mehrfach aktuell, Woche für Woche, einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Das tun wir heute natürlich, indem wir uns anschauen, was da in Spiel 5 der NBA Finals passiert ist. Die Oklahoma City Thunder gehen mit 3-2 in Führung, gewinnen zu Hause mit 120-109. Das Jalen Williams Legacy Game, das Tyrese Halliburton, nicht so geile Legacy Game. Wir werden all das besprechen, was passiert ist heute Nacht. Mein Name ist Lorenzo Ligresti. Mir virtuell an diesem wundervollen Dienstagmorgen gegenüber sitzend. Natürlich Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Morgen.
Ein wunderschönen guten Morgen. Ja, Props an dich. Du hast es gecallt. Wir hatten hier in unserer letzten öffentlichen Folge der Analyse zu Spiel 4 jeweils eine Prediction abgegeben, welches Team das anstehende Spiel 5 für sich entscheiden wird. Ich habe auf Indiana getippt, du auf Oklahoma City, da muss ich dir Credit geben. Where Credit is due. Mal wieder ein ziemlich fantastisches NBA Finals Game. Gefühlt fast noch besser als das ein oder andere der bisherigen. Mega, mega unterhaltsam gewesen. Ich habe es mir mit sehr viel Freude heute Morgen im Real Life angeguckt und freue mich jetzt entsprechend auch sehr auf die Analyse hier mit dir, die ja zur festen Tradition gehört hier nach jedem NBA Finals Game. Ich war fast schon ein bisschen traurig, dass sich das jetzt langsam, aber sicher dem Ende zuneigt und wir hier maximal zwei Spiele nur noch zu besprechen haben. Nach dieser heutigen Folge eventuell sogar noch eins. Aber machen wir das Beste draus und genießen die Zeit, solange die 2024er-25er NBA-Saison noch läuft. Wie geht's dir?
I wish there was a way to know you're in the good old days before you actually left them. Wir sind jetzt gerade noch in den good old days der 2024er-25er.
Ja, so in zwei Wochen sitzen wir so da, dieses Meme, wenn du so auf der Schaukel sitzt.
Ja, genau, Pablo Escobar. Mm. Nicht, dass die Folge jetzt irgendwie geflaggt wird, weil der Name Pablo Escobar geht. Und der FBI-Agent von Double Step Back so, nein, was machen die da? Was wird das? Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde, aber natürlich ebenso motiviert, das Ganze hier mit dir zu besprechen. Und ebenso wie es Tradition ist, dass wir gleich so ein bisschen die X's and O's uns angucken, wo es, glaube ich, heute Nacht tatsächlich deutlich weniger Gesprächsbedarf, Gesprächsstoff gibt als in den letzten Spielen. Generell eine Finals-Serie, die auf einem super hohen Niveau stattfindet, aber jetzt nicht das allerkrasseste taktische Schachspiel ist bislang. Und das wird jetzt immer weniger und es... Ich hatte heute Nacht so ein bisschen das Gefühl, als hätten die Thunder inzwischen einen Modus gefunden, auf den die Pacers nicht so wirklich eine Antwort haben. Aber das besprechen wir gleich, ob dieser Eindruck vielleicht auch getrügt hat. Du hast, hoffe ich doch, wieder ein paar Facts und Stats mitgebracht. Ich habe tatsächlich auch zwei kleine Sachen zum Thema J-Dub, aber ich könnte mir vorstellen, die hast du auch. Hau mal raus, was haben wir da heute Nacht gesehen aus einer statistischen Fun-Fact-Sicht?
Das waren die wenigsten Minuten, die ein Spieler für 40 Punkte in den NBA Finals gebraucht hat, aller Zeiten. 35 Minuten hat J-Dub nur gebraucht dafür, damit Giannis und Kobe Bryants bisherige Bestmarke von 38 Minuten mal sowas von deutlich unterboten. Sehr, sehr gutes Spiel. Eines der besten Spiele in seiner Karriere. Und wenn man bedenkt und die Wichtigkeit dieses Spiels hier mit einbezieht, dann war das womöglich die greatest performance in seiner noch jungen Karriere. Und ihm ist damit etwas gelungen, und zwar 40 Punkte, 40 plus Punkte in einem Finals Game zu scoren, was ein Larry Bird nie geschafft hat, ein Hakeem Olajuwon nie geschafft hat, ein Karl Malone nie geschafft hat, ein Kawhi Leonard nie geschafft hat und auch ein Dirk Nowitzki nie geschafft haben. Das ist natürlich jetzt keine Kritik an diesen Spielern, aber um mal so ein bisschen einzuordnen, wie crazy es ist, 40 plus Punkte in NBA Finals zu erzielen. Es gibt Legenden und Spieler, an die J-Dub All-Time aller Voraussicht nach nie rankommen wird, denen das nicht gelungen ist. Also bitte jetzt nicht als Fazit dieser Folge mitnehmen, dass Dirk Nowitzki ein Bum war. Das ist nicht das, was ich damit sagen wollte, aber um das mal so ein bisschen einzuordnen, da gibt es genug sehr, sehr gute Spieler, die das nicht geschafft haben. SGA und J-Dub sind das zweite Duo in den letzten 40 Jahren, wo ein Spieler 40 Punkte und ein Spieler 30 Punkte, also mindestens diese Marken geknackt hat, im gleichen Finals-Game. LeBron und Kyrie haben das am 13.06.2016 geschafft, da haben sie beide über 40 gescored, das waren je 41 in diesem Spiel 5 im Oracle der 2016 NBA Finals, und dann haben es LeBron und Kyrie noch einmal geschafft, und zwar im Juni des Folgejahres in den nicht ganz so spannenden 2017er Finals gegen dieses Loaded Warriors Team. Und J-Dub und SGA sind jetzt nach Kyrie und LeBron das zweite Duo in den letzten 40 Jahren, welchem dieses Kunststück gelungen ist. Also wir wollen ja auch SGA auf jeden Fall seinen Credit geben. Er ist der erste Spieler ever in den NBA Finals, welcher dort in einem Spiel 30 plus Punkte, 10 plus Assists und 4 plus Blocks aufgelegt hat. Also zusammen die beiden 71 aufgelegt und waren die ganz, 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 ganz großen Gewinner dieses Abends und die Leistung der beiden sicherlich der Hauptgrund für diesen Oklahoma City Thunder Sieg. Und dann dürfen wir halt auf der anderen Seite auch nicht verschweigen, dass Tyrese Halliburton all seine Versuche aus dem Feld nicht im Ziel unterbringen konnte in diesem Spiel. Und da gibt's nicht allzu viele Spieler, die in einem NBA Finals Game all ihre Versuche als All-NBA-Spieler nicht im Ziel unterbringen konnten. Also wenn wir jetzt über All-NBA-Spieler reden, die in den NBA Finals 0 von irgendwas aus dem Feld waren, dann sind das haufenweise Spieler aus den 50ern. Ich kann mal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spieler zwischen 1950 und 1958. Dann war das Irvin Magic Johnson in 1989, welcher 0 von 2 aus dem Feld traf und dann nach 5 Minuten ausgewechselt werden musste.
Mhm.
Das Spiel würde ich jetzt also mal nicht damit reinzählen. Und dann ist es Tyrese Halliburton in der heutigen Nacht 0 von 6. Sicherlich hat Tyrese Halliburton auch einen guten Grund gehabt, weshalb es jetzt nicht so lief, da können wir auch gleich noch zu kommen. Aber um das mal einzuordnen, wir reden hier über Spieler aus einer anderen Zeit. Ein Magic Johnson, der nur 5 Minuten gespielt hat, und Tyrese Halliburton heute. Und das erklärt dieses Spiel schon, dass die beiden besten Spieler des einen Teams historisch waren, und zwar historisch gut, und der beste Spieler des anderen Teams, ich würde jetzt nicht sagen historisch schlecht, aber zumindest auch mal eine Performance mit historischem Ansatz auch gezeigt hat, eher im negativen Sinne. Und das erklärt ganz gut, warum das Spiel so ausging, wie es ausging. Ich würde dir zustimmen, das ist jetzt X's and O's, Adjustment-mäßig jetzt nicht das krasseste Spiel gewesen. Ich würde schon sagen, dass es auf die Serie bezogen ziemlich spannend war zuweilen, was das Schachduell an der Seitenlinie auch anging. Aber jetzt in diesem Spiel hatte ich dann jetzt auch das Gefühl, beide Teams wissen, was sie können, was sie stark macht. Es gibt hier und da kleine Tweaks, und über die müssen wir auch reden heute. Aber so richtig große, schockende Adjustments, die dann halt auch game-changing waren, so wie wir das zum Beispiel im letzten Spiel noch gesehen haben, wo SGA 7 Ballscreens gestellt hat und das so ein wenig dazu geführt hat, dass die Thunder Offense gerade zum Ende des Spiels halt kaum aufzuhalten war. Sowas haben wir jetzt in diesem Spiel nicht gesehen. Aber was sind denn deine beiden Facts, die du noch mitgebracht hast?
Na, das eine war die J-Dub jüngster 40 plus seit Westbrook und Magic. Also das war das, was du gerade schon hattest. Das andere, Jalen Williams. Hattest du nicht? Oh,
nein.
Okay.
Ich hatte das mit den wenigsten Minuten. So,
das kommt dazu. Okay. Ich habe gerade nebenher, sorry, dass wir, also ihr denkt manchmal beim Zuhören wahrscheinlich, wir hören uns überhaupt nicht zu, wenn wir hier gegenseitig reden.
Glaube ich nicht, aber die Leute denken nur, dass du mir nicht zuhörst.
Ach so, ja gut, das, was oft stimmt, ne? Also was oft. Ja. Aber
ja. Ich hänge an deinen Lippen, an deinen virtuellen Lippen.
Ich habe gerade nebenher noch einen anderen Fact selbst recherchiert sogar, und da bin ich sehr stolz drauf. Da war ich ein bisschen auf Stathead mal wieder unterwegs. Jalen Williams ist der jüngste Spieler mit einem 40-Plus-Spiel in den Finals seit Russell Westbrook 2012. Und selbst davor war nur Magic Johnson 1980 jünger. Also J-Dub ist der drittjüngste Spieler insgesamt mit einem 40-Plus-Spiel in den Finals, was halt auch ziemlich crazy ist.
Mhm.
Und Jalen Williams, und jetzt weiß ich leider nicht mehr auswendig, ob er 3 Jahre oder sogar 4 Jahre im College war. Ich glaube 3 Jahre. Das kann ich aber gerne nochmal kurz nachrecherchieren, der Vollständigkeit halber. Jalen Williams hat in seiner gesamten College-Karriere ein einziges 30-Plus-Punkte-Spiel aufgelegt und hat jetzt in den NBA Finals, er war 3 Jahre im College bei Santa Clara und hat jetzt in den NBA Finals 40 Punkte gedroppt. Das zeigt die unfassbare Entwicklung, die dieser junge Mann hingelegt hat, generell in seiner Karriere und vor allem jetzt in seinen Jahren in der NBA. Und der Fact, den ich jetzt gerade noch nebenher recherchiert hat, die Oklahoma City Thunder hatten heute Nacht 15 Steals.
Oh ja.
Und 12 Blocks.
Zu sagen, ja, red weiter.
Und das ist noch nie vorgekommen. Es hat noch nie ein Team in den NBA Finals für mindestens 15 Steals und mindestens 15 Blocks aufgelegt. Und selbst, 15 Steals und 12 Blocks. Und selbst wenn man das ein bisschen runterschraubt auf mindestens 12 Steals, mindestens 10 Blocks, irgendwie, wenn man an den beiden so ein bisschen rumschiebt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eingegeben, mindestens 12 Steals, mindestens 10 Blocks. Selbst das ist nur 9 Mal in NBA History vorgekommen in einem NBA Finals Spiel. Unter anderem, vor ein paar Tagen, die Indiana Pacers hatten 13 Steals und 11 Blocks in ihrem 116-107 Win. Und davor reden wir dann halt von die 2005er Pistons, haben das 2 Mal gemacht in den Finals, damals gegen die Spurs. Dann sind wir schon bei 82, einmal die Lakers, einmal die Sixers, 80 die Sixers, die Washington Bullets 78 und die Golden State Warriors 75. Also selbst wenn man das ein bisschen runterschraubt, ist das schon wahnsinnig krass. Und diese Kombination aus 15 Steals und 12 Blocks, die gab es so in den NBA Finals noch nie. Und das ist, glaube ich, exemplarisch stehend für die mal wieder unfassbare Defense und die im Bigger Picture gesehen historische Defense der Oklahoma City Thunder.
Crazy Game gewesen. Sehr cool, dass wir das Ganze jetzt ein wenig einordnen konnten, bevor wir jetzt gleich in die Analyse gehen. Das war ein ziemlich wildes, eventuell vorletztes Spiel der Saison und zeigt mal wieder, dass sich die Saison langsam, aber sicher dem Ende zuneigt.
Ja, so ist es. Langsam, aber sicher. Entweder haben wir noch ein Spiel und dann ist es vorbei. Oder, was man natürlich hofft aus neutraler Sicht, wir haben noch 2 Spiele und dann ist es vorbei. Aber so oder so, da fragt sich unser eins natürlich, Julius, oder sicherlich auch viele der sehr verehrten Zuhörenden. Was zur Hölle machen wir in der Offseason mit unserer Zeit? So, klar, du hast Draft, du hast Free Agency, es gibt die ein oder andere NBA-Storyline. Ihr könnt euch sicherlich auch über den Sommer jederzeit Double Step Back Folgen gönnen und reinziehen. Aber vielleicht seid ihr ja, ebenso wie Julius und ich, Fans auch von Filmen und Serien.
Yes, sir. Und wenn euch das Angebot von Netflix, Prime und Co. in Deutschland nicht ausreicht, dann haben wir hier noch einen weiteren Tipp für euch, wie ihr unseren Partner NordVPN richtig geil nutzen könnt. Wir haben euch jetzt in unseren beiden letzten öffentlichen Folgen hier bereits von NordVPN erzählt, was NordVPN ist, die Vorteile und warum das so ein geiler Partner ist. Und damit geht's heute weiter. Denn mit Hilfe von NordVPN lässt sich nämlich der virtuelle Standort auf ein anderes Land wechseln, sodass ihr beispielsweise bei Streaming-Plattformen durch das Angebot in anderen Ländern stöbern könnt. In den USA sind zum Beispiel Filme und Serien oftmals früher verfügbar als in Deutschland. Es sind andere Serien verfügbar als in Deutschland. Und das ist eine ganz coole Sache, wie man NordVPN nutzen kann.
Ja, das ist ein cooler Nebeneffekt der Nutzung von NordVPN, den ich auch in den letzten Wochen immer mal wieder genutzt habe. Wie wichtig der Schutz eurer Daten und die Sicherheit im Netz und all das, das haben wir euch ja in den letzten Wochen schon erzählt. Also ja, es bleibt einfach nur nochmal zu sagen, checkt das Ganze doch gerne mal aus.
Auf jeden Fall. Und über den Link nordvpn.com/doublestepback, den wir euch natürlich auch wie immer in die Folgenbeschreibung gepackt haben, kommt ihr auf die Webseite und könnt da mal die verschiedenen Rabatte und Sonderangebote abchecken. Mit dem Code doublestepback, klein und zusammengeschrieben, bekommt ihr dann einen dieser Rabatte. Gibt es auch noch extra Monate obendrauf in einigen Fällen. Also checkt das Ganze unbedingt mal aus.
Und auch das haben wir die letzten beiden Folgen gesagt. 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Kein Risiko. Ihr könnt das Ganze einfach mal entspannt ausprobieren und gucken, ob das etwas ist, was euren Alltag und euer digitales und virtuelles Leben bereichert. Und damit würde ich sagen, lass uns reinstarten. Ich würde es dir überlassen, womit wir reinstarten, auf welcher Seite des Feldes, mit welchem. Es gab dann doch das ein oder andere kleine Adjustment, sowohl personell als auch taktisch. Aber wie gesagt, jetzt nicht allzu viel. So, es war mal wieder eine Wahnsinnsleistung defensiv von den Oklahoma City Thunder. Es waren am Ende 22 Turnover, die sich die Indiana Pacers geleistet haben und in Verbindung mit dem, ja, wie du gesagt hast, vielleicht nicht unbedingt historisch schlechten Halliburton-Game, aber eben einem 0-6 Spiel als bester Spieler eines Teams in den Finals, ist es halt sehr, sehr schwer. Pascal Siakam war gut, aber wenn die beiden dann halt trotzdem in Summe zusammen 32 Punkte machen und auf der anderen Seite Shea 31 und J-Dub 40, ja, das ist dann einfach wahnsinnig, wahnsinnig schwierig, ein solches Spiel zu gewinnen. Aber in guter alter Pacers-Manier mit einem TJ McConnell von der Bank, der ganz schön heiß unterwegs war, mit Obi Toppin, der mal wieder einen kurzen Stretch hatte, mit Aaron Nesmith, der mal wieder 4-5-5 Dreien getroffen hat. Es war zwischenzeitlich, obwohl sie mit 18 hinten lagen, mal kurz vor der Halbzeit, und zur Halbzeit waren es dann, glaube ich, 14. Es war dann beim Stand von 93-95 aus Pacers Sicht, 8 Minuten vor Schluss, plötzlich wieder ein 2-Punkte-Spiel. Und es war über mehrere Minuten hinweg zumindest ein Two-Possession-Game, mal 5, mal 6, mal 4. Ja, und dann haben die Thunder es geschafft, dann doch wieder so einen kleinen Run zu starten, sich doch durchzusetzen am Ende, so dass es sogar ein bisschen Garbage Time gab. Wir haben Johnny Furthy und Thomas Bryant dann gesehen am Ende für knapp 2 Minuten. So, wo wollen wir anfangen, Julius? Was möchtest du als erstes besprechen, was hier heute Nacht passiert ist?
Ich denke, wir müssen mit dem anfangen, was wir bisher auch schon angeschnitten haben, und zwar auf der einen Seite über SGA und J-Dub reden und auf der anderen Seite über Halliburton, weil das ist die große Story dieses Games. Kein kleines Adjustment, keine Ahnung, Line-Up-Veränderungen, keine einzelne Coaching-Entscheidung. Das sind alles Dinge, über die wir dann noch reden müssen. Ich glaube, es wäre ja fatal, nicht mit der Story dieses Games anzufangen. Und zwar J-Dub vor allem und SGA auf der einen Seite und Tyrese Halliburton auf der anderen Seite. Wir haben es gerade schon gesagt, das war womöglich das beste Jalen Williams-Game in seiner jungen Karriere. Er war 8 von 13 direkt am Korb. Das ist jetzt zusammen mit einer Performance in der Regular Season gegen Detroit in 2023 sein höchstes Rim-Volume-Game seiner Karriere gewesen. Und diese 12 Freiwurfversuche sind der höchste Wert seiner Karriere. Regular Season und Playoffs. Das war also nicht nur ein Game, in dem die Punkte und Stats am Ende gepasst haben, sondern wenn wir über Approach reden, über Prozess dahinter reden, über das richtige Mindset, die richtige Art und Weise, dann war das dahingehend einfach eine ziemlich perfekte Performance. Und die Resultate folgen dann auch gerne, wenn der Prozess stimmt. Und der Prozess hat gestimmt und die Resultate kamen hinterher. Und das ist, denke ich, eine ganz feine Sache und der Hauptgrund, warum die Thunder offensiv auch ganz gut aussahen. Es ist in den letzten Jahren eine Achterbahnfahrt der Gefühle mit Jalen Williams bei uns in diesem Podcast. Und generell habe ich das Gefühl, ich hatte damals gesagt, er soll Rookie of the Year werden. Ich hätte ihn als Rookie of the Year über Ben Caro gehabt. Wir haben diesen Draft, diesen ziemlich wichtigen Draft aus Sicht der Oklahoma City Thunder auch geredraftet vor einem Jahr, anderthalb Jahren, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und hatten Chet natürlich an 1 und dann beide J-Dub vor Banchero. Mhm. Und dann hast du immer wieder Momente, letztes Jahr in den Playoffs, im In-Season-Tournament, in der regulären Saison immer wieder, wo J-Dub abgetaucht ist. Und gerade letztes Jahr in der Dallas-Serie, seine Schwächen wurden gnadenlos offengelegt von den Mavericks. Und es war crazy, wie sehr er gestruggelt hat. Und wie in Anführungszeichen, und das sage ich jetzt jemand, der nicht so gut Basketball spielen kann, einfache Dinge oder Dinge, die für ihn einfach sein sollten, nicht funktioniert haben. Und OKC hat keinen in Anführungszeichen Panik-Move gemacht. Sie haben gesagt, wir glauben daran, dass er unsere Nummer 2 offensiv langfristig sein wird. Wir lassen ihn Fehler machen, wir lassen ihn sich entwickeln und wir glauben an unsere Vision und wir holen halt nicht einen anderen Spielereien als zweite Option, sondern wir vertrauen ihm da. Und dann hast du Momente in diesen Playoffs, wo es so aussieht, als ob er dieses Vertrauen big time zurückzahlt, wie zum Beispiel in der Minnesota-Serie. Dann hast du aber auch die Serie gegen Denver, wo er halt überhaupt nicht gut aussieht und du dich immer fragst, okay, liegt's vielleicht am System, liegt's an ihm selber, was ist da los? Ich habe auch so ein bisschen gelesen auf Twitter jetzt in den letzten Wochen und Monaten, dass er so ein bisschen diese Art Spieler ist, the dynasty starts after you. Ich weiß gar nicht, hat Draymond Green das damals geprägt? Ich glaube, Draymond Green hatte das damals gesagt. Ich weiß aber nicht genau, auf wen das bezogen war.
Dylan Brooks.
In Dylan Memphis. Brooks, genau. Die große Memphis Dynasty. Und das ließ sich schon nachvollziehen, warum einige Leute diese Idee von ihm halt so gehabt haben. Dynasty starts after you. So, man tradet ihn, holt dann eine echte Nummer 2 rein und dann lassen sich die Thunder halt gar nicht mehr stoppen. Aber wenn wir jetzt halt gucken auf diese NBA-Finals-Serie, auf die Conference-Finals-Serie, auf alles, was seit der Denver-Serie passiert ist, dann lässt sich Jalen Williams nicht wirklich kritisieren. Es ist immer die Offense gewesen bei ihm, dass er einer der besten Verteidiger, period, der NBA ist. Das wissen wir, denke ich, und das sollte jedem klar sein. Aber dass er halt offensiv und jetzt auch auf diesem Level so abliefert, hätte ich nicht kommen sehen. Und meine Meinung von J-Dub ist jetzt deutlich höher, als sie zu Beginn der Playoffs war. Nochmal deutlich höher, als es nach Spiel 6 der Nuggets-Serie der Fall war, weil ab Spiel 7 rasiert dieser Mann. Und diese Achterbahnfahrt der Gefühle, was Jalen Williams angeht, ist halt crazy. Und wenn er jetzt in Spiel 6 komplett reinscheißt und 3 von 18 aus dem Feld trifft und in Spiel 7 auch abtaucht und die Pacers werden dann Meister, dann starten die Dynasty Starts After You Sprüche wieder und dann geht die Achterbahnfahrt weiter. Aber Stand heute sind wir auf diesem Jalen Williams Karussell ziemlich weit oben und ich bin sehr gespannt, ob das noch höher gehen kann oder ob es jetzt wieder sehr weit nach unten geht, aber das war eine ziemlich geile Performance. Cutting aus dem Lehrbuch, hat seine offenen Würfe getroffen, ganz viel in der Transition, wo seine Athletik besonders zum Vorschein kommt, immer wieder im Attack-Mode, aggressiv, physisch gespielt. Wir haben ihn gesehen in San Francisco, wir beide, und wir haben auch nach diesem Spiel gegen die Warriors darüber geredet, und da hatte ich es dir auch, glaube ich, gesagt, dass der Dude halt gar nicht versucht, in die Zone zu kommen und immer wieder settled für irgendwelche Floater oder kurzen Midrange-Jumper oder Fadeaways, Kontakt auch so aus dem Weg geht. Davon ist halt nichts zu erkennen. Der Mann ist in Attack-Mode und er riecht Barbecue-Chicken, wenn irgendein Pacers-Defender, egal wer, außer vielleicht Siakam, an ihm dran ist. Und das ist schon ziemlich wild. Und wenn du dann noch SGA dazu gibst, der eine ziemlich krasse Performance abgeliefert hat, hat mir auch vom Prozess sehr gut gefallen. Wir hatten ihn in Anführungszeichen kritisiert dafür, dass er keinen einzigen Assist gespielt hat im letzten Spiel. Und jetzt kommt er hier auf einmal um die Ecke und antwortet darauf mit 10 Assists, effizient unterwegs gewesen, hat die Kollegen involviert, super selbstlos gespielt. Das muss man den beiden besten Spielern oder beiden besten offensiven Spielern der Thunder hier lassen. Sie haben im wichtigsten Spiel der Saison bis dato ziemlich krass abgeliefert.
Shay ganz nebenbei noch 4 Blocks rausgehauen, was ziemlich krass ist als Guard. Breaking News. Ja, zu J-Dub unfassbar aggressiv gespielt. Und da kommt ihm halt auch zugute, oder deswegen war das ja so schade, dass Spieler wie er oder auch Spieler wie Paolo jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren immer wieder diese Spielweise haben und Kontakt scheuen und all das. Das ist bei solchen Spielern besonders schade, weil er halt dieses physische Profil hat, weil er auf der einen Seite bullig und stark genug ist, dass kleinere, das jetzt zum Beispiel im Falle der Pacers ein Aaron Nesmith, der gegen jemanden wie Shea defensiv einen bravourösen Job macht, gegen J-Dub halt oftmals nicht so wirklich Land sieht. Und er ist auf der anderen Seite aber zu explosiv und zu beweglich, als dass er von irgendwelchen Bigs à la Miles Turner, der jetzt auch nicht der allerunbeweglichste Big ist, verteidigt werden kann. Also du brauchst auf der anderen Seite halt wirklich jemanden wie Siakam und selbst der ist nicht super geeignet. Du brauchst, um Jalen Williams zu verteidigen oder um den Spielertyp Jalen Williams zu verteidigen, brauchst du halt eigentlich einen Jalen Williams. Wenn er weiterhin so aggressiv spielt, wenn er weiterhin ausschöpft, ausnutzt, was ihm gegeben wurde physisch, von wem auch immer, dann ist das ein Spieler, der aktuell sehr, sehr viele Argumente sammelt für eine eventuelle Top-20-Nominierung im Sommer in diesem Podcast. Da sind wir mal sehr, sehr gespannt.
Und kleiner Appell, man kann J-Dub loben für das, was er in dieser Serie gemacht hat und heute gemacht hat, ohne zu sagen, dass er Finals-MVP werden sollte.
Stimmt. No, note to voters. Und Genau, das wollte ich gerade noch sagen, er ist in den Minuten ohne Shea, die nicht wahnsinnig viele waren, aber die beiden wurden ja auch gestaggert, wie schon die ganze Finals-Serie, war er der primäre Creator. Er war selbst in den Minuten mit Shea manchmal der primäre Creator, weil Shea wieder hin und wieder Offball eingesetzt wurde und dann erst an den Ball kam. Er hat 4 Assists eingestreut, nur einen Turnover begangen. Er hat defensiv mal wieder einen unfassbar guten Job gemacht, obwohl er Foul Trouble hatte. Irgendwann dann 4 Fouls waren es, glaube ich, Ende des dritten oder Mitte des dritten Viertels, relativ früh. Ja, und auch diese Playmaking-Komponente, dass er derjenige war, der die Zügel der Offense in die Hand nehmen konnte, wenn Shea dann mal auf der Bank saß und eine Verschnaufpause gebraucht hat. Dass das Two-Man-Game mit Shea wieder hier und da funktioniert hat. Und Shea, du hast es angesprochen, 10 Assists, auch für ihn 3 Turnover, absolut okay, absolut im Rahmen. War nicht super effizient aus dem Feld heute, 9 von 21, aber halt mal wieder 13 Freiwürfe getroffen von den 14, die er nehmen durfte. Das war einfach eine wahnsinnig geile Performance. Dann hattest du Chet noch, auch der aus dem Feld gestruggelt, aber halt 11 Rebounds, 3 Blocks eingestreut, defensiv eine wahnsinnige Präsenz gewesen. Hartenstein hat mir gut gefallen heute, offensiv und defensiv. Und dann hattest du halt mal wieder, das war so ein bisschen die Story heute Nacht von den Rollenspielern, wenn man da Chet mit reinnehmen möchte, der Thunder, viele gestruggelt, auch Caruso, 1 von 8 heute nur aus dem Feld, keinen seiner 3-3er getroffen, aber halt 4 Steals von der Bank und mal wieder unfassbare Defense gespielt gegen Halliburton. Jetzt stell dir mal vor, du bist Tyrese Halliburton, du hast Tightness in der Wade, wie es bezeichnet wurde, an demselben Bein, an dem du ja auch schon Knöchelprobleme hattest jetzt im Laufe der Playoffs.
Gut, dass Shams uns das gesagt hat, dass es so ist. Ich wäre nicht drauf gekommen, als ich gesehen habe, wie unendlich viel Eis da bei jeder Unterbrechung drum ist und wir sich ständig an seine Wade fasst und humpelt.
Ja, stimmt. Das stimmt. Diese riesigen Icepacks, die er auf der Bank hatte. Wir wissen es halt mal wieder nicht. Wir sind beide weder vor Ort gewesen, noch sind wir irgendwelche medizinischen Professoren oder Ärzte. Inwiefern ist es eine Entschuldigung, dass diese Wadengeschichte ihn so sehr eingeschränkt hat? Er hat davor auch schon kein Viertel gemacht, ist ziemlich abgetaucht, auch zu Beginn dieses Spiels. Er hatte dann zumindest noch seine 7 Rebounds, 6 Assists, zumindest nur in Anführungszeichen 3 Turbo begangen, aber es ist natürlich wahnsinnig schade. Und jetzt hoffen wir einfach, dass sie ihn wieder aufgepäppelt kriegen bis zum nächsten Spiel und dass wir hier nicht am Ende eine Storyline haben von wegen, ja, der Superstar war halt verletzt in den letzten 2 oder 3 Spielen dieser Finals und deswegen ist das hier so und so ausgegangen. Das wäre sehr schade und das würde natürlich auch den Thunder nicht gerecht werden. Ich war gerade gedanklich noch irgendwie, genau, stell dir vor, du bist Tyrese Halliburton, hast Wadenprobleme, hast wahrscheinlich Schmerzen bei jedem Schritt und dann hast du auch noch Alex Carusos herrliche, von einem Stirnband eingerahmte Glatze vor der Nase die ganze Zeit und halt wirklich buchstäblich vor der Nase, weil der dermaßen in dir drin ist als Verteidiger. Das stelle ich mir nicht sonderlich spaßig vor. Und dann hattest du das, was ich gefordert hatte, was wir gefordert hatte, Isaiah Joe heute komplett aus der Rotation rausgefallen. Ich finde diese 11 Kenny Williams Minuten, die waren mir auch wieder so tendenziell 3-4 zu viel, aber okay. Rotation ein bisschen gekürzt. Aaron Wiggins 22 Minuten von der Bank, Cason Wallace heute wieder 17,5 Minuten von der Bank, 4 Steals von Wallace, 4 von 5 aus dem Feld, 3 Dreier getroffen, Aaron Wiggins 4 Dreier getroffen, haben dir genau das gegeben heute, was du von ihnen gebraucht hast und waren dann natürlich auch irgendwo, also Aaron Wiggins und Cason Wallace haben die Hälfte der 14 Thunder Dreier getroffen und das halt bei dermaßen guten Quoten, dass die Thunder am Ende als Team auf eine 44%ige Dreierquote kamen, ja. Überragende Performances von vor allem J-Dub, aber auch von SGA. Defensive Masterclasses von Spielern wie Chet, von Spielern wie Caruso und dann die offensive Hilfe von Rollenspielern wie Wiggins und Wallace. Auch Lu Dort wieder mit 3 von 6 Dreiern, die wahrscheinlich das Hallendach gekratzt haben auf ihrem Weg ins Netz. Das war eine rundum runde Sache, was die Thunder heute geliefert haben und deswegen völlig verdient dieser Sieg und jetzt diese 3-2 Führung in den NBA Finals.
Auf jeden Fall. Tyrese Halliburton hat immer mal Games dabei, in denen er struggelt und in denen er offensiv weniger Einfluss hat als sonst und in denen er nicht zum Korb kommt und wo die Würfe vielleicht nicht so fallen und er einstellig scoret. Das ist jetzt bei ihm keine Seltenheit, das ist ein Kritikpunkt, den es schon seit geraumer Zeit gibt. Aber das heute Nacht würde ich zu einem Großteil darauf zurückführen, dass er hart angeschlagen ist und war. Nach der Pressekonferenz auch dann gehumpelt zurück in den Lockerroom, hat gesagt, er wird spielen, er will spielen. Es würde mich schocken, wenn er nicht spielt. Also wenn du dann halt nicht angeschlagen in dem Spiel 6 der Finals spielst, wann spielst du dann überhaupt mal angeschlagen? Aber das war während des Spiels schon ziemlich offensichtlich, dass er dann phasenweise nur noch auf dem Parkett stand, um in irgendeiner Art und Weise Spacing zu liefern, während er in der Ecke rumsteht. Oder sich maximal noch ein bisschen bewegt, um den Eindruck zu erwecken, dass er eventuell an den Ball kommt, was aber auch nicht so viel passiert ist. Also die Offense wurde dann irgendwann in die Hände von Siakam und McConnell phasenweise auch gelegt und Tyrese Halliburton stand dann rum und sollte zumindest etwas Gravity liefern, wurde dann natürlich auch am anderen Ende gejagt von SGA, von J-Dub und den Thunder in vielen Possessions. Und wenn du natürlich angeschlagen bist als Star deines Teams, ist es natürlich offensiv ein herber Rückschlag, aber du kannst natürlich dann auch am defensiven Ende nicht so abliefern. Und wir haben es immer wieder gesagt, dass Halliburton halt nicht dieses defensive Opfer war, zu dem die Thunder ihn machen wollten in dieser Serie und dass er halt gegen dieses Matchup-Hunting immer wieder auch sehr gut aussah, war einer der Gründe, warum die Pacers-Defense so gut mitgehalten hat über weite Strecken in dieser Serie bisher. Und das war natürlich dann jetzt auch nicht so gegeben. Wir können nur hoffen, dass Halliburton in Spiel 6 dann vor eigener Kulisse in Indiana, es sind wieder auch 3 Tage Zeit zwischen den Spielen, wieder gut aussieht, wieder das einigermaßen verheilt ist und er wieder ready ist, dann auch zumindest in die Nähe seines A-Games zu kommen, weil ich glaube schon, dass die Pacers ihn brauchen werden in ihrem ersten Elimination-Game der Saison. Die Thunder hatten bereits 1 in der Denver-Serie. Es ist das erste Elimination-Game in Spiel 6 und da wäre es ein ziemlicher Bummer nach dieser Saison, nach diesen Finals und nach diesem Pacers-Run, wenn das jetzt so endet, dass man nur einen angeschlagenen Tyrese Halliburton zur Verfügung hat. Das wäre schon wirklich bitter. Klar kann man argumentieren, dass es auch so vielleicht nicht anders ausgegangen wäre heute Nacht. Aber wenn man sich überlegt, das war, wie du angesprochen hast, mit ungefähr 8 Minuten Rest im 4. Viertel ein Two-Point-Game, lange Zeit dann noch ein Two-Possession-Game. Wenn man sich vielleicht vorstellt, dass Halliburton bei 100% gewesen wäre oder zumindest auf dem Level gewesen wäre, wo er jetzt davor war, hätte das gut und gerne eventuell auch anders ausgehen können. Zu den Lineups und Minuten, was du gerade gesagt hast, habe ich jetzt nicht mehr allzu viel hinzuzufügen. Vielleicht ein paar kleinere Adjustments, die wir gesehen haben. Hier nicht allzu viele. Wir haben für mein Befinden mehr Offense über Hartenstein gesehen in diesem Spiel, was ich sehr gut fand und was ich auch im Verlauf der Serie gefordert habe oder als mögliches Adjustment ausgemacht habe, dass man weniger dieses klassische Pick-and-Roll läuft. Und mehr Elbow-Actions, mehr Horns-Formationen, Hartenstein in Delay-Actions einsetzt und die Spieler sich halt abseits des Balles um ihn herum bewegen, dann in Handoffs an den Ball kommen durch seine Pässe. Und ich fand, das hat für SGA das Leben leichter gemacht. Es hat vor allem für J-Dub das Leben leichter gemacht. Und das fand ich eine ganz, ganz coole Sache. Wir haben auch wieder viele Ballscreens in der eigenen Hälfte für SGA gesehen, um das Spiel schnell zu machen. Viel Off-Ball-Stuff. Die Pacers haben ganz cool geantwortet auf das Adjustment der Thunder in Spiel 4, dass man SGA so oft hat screen lassen, indem man mit Nembhard Show and Recover gespielt hat. Ich kannte Show and Recover oder Hedge and Recover, wie man es auch nennen möchte, bisher nur als Taktik, um Matchup Hunting zu verhindern, dass quasi der Spieler Show and Recover spielt, der halt nicht ran switchen soll an den Ballhändler. Also du hast meinetwegen LeBron oder Harden, die Steph Curry gejagt haben in diesen Warriors-Serien immer. Und dann hat Steph Show and Recover gespielt, hat quasi sich bei LeBron oder bei Harden gezeigt, also diese Show oder halt rausgehatcht, deswegen Hedge and Recover. Und dann haben wir Recover zu seinem Spieler und dann hast du Steph quasi an seinem ursprünglichen Matchup dran behalten und halt nicht an den Ballhändler ranwechseln lassen. Wir haben jetzt aber in der Situation, gerade in den Finals, nicht die Situation, wo der Spieler mit dem Ball in der Hand das Matchup jagt, sondern der Spieler, der screent, jagt das Matchup, und zwar SGA. Denn SGA in Spiel 4, wir haben es gesagt, viele Screens gestellt, und das war das Adjustment der Thunder in diesem 4. Viertel, viele Screens gestellt, Nembhard dann weggeswitcht von ihm, und dann hat SGA den Ball bekommen und konnte dann gegen Nesmith oder wen auch immer zur Arbeit gehen, McConnell in einigen Possessions. Und was wir jetzt quasi gesehen haben, ist, dass Nembhard Show and Recover gespielt hat, sich also kurz gezeigt hat beim Ballhändler und dann aber zurück zu SGA geswitcht ist. Und so hat man es quasi verhindert, in Anführungszeichen, dass SGA in Mismatches gegen weniger gute Defender dann zur Arbeit gehen konnte. Ja, die Thunder haben halt dann entsprechend darauf reagiert, dass sie gesagt haben, gut, dann lassen wir halt SGA nicht mehr allzu viele Screens stellen. Das war dann halt so ein bisschen dieses Ding von wegen, du hast ein Adjustment, was dir ein Playoff-Spiel gewinnt oder ein Viertel gewinnt. Und das war ja wichtig in Spiel 4. Und es ist dann kein Weltuntergang, wenn du halt das für den Rest der Serie nicht mehr machen kannst. Das war ein Ass im Ärmel von Mark Dagnett und das hat er gezogen im bis dato wichtigsten Viertel der Saison. Und zwar in dem Viertel, wo man 2-1 hinten lag, mit einem Rückstand rein in dieses Viertel gegangen ist und unbedingt gewinnen musste, um die Serie auszugleichen. Und da hat man das Adjustment ausgepackt und das hat ihn das Spiel gewonnen. Dass man es jetzt in diesem Spiel nicht zwangsweise nochmal so auspacken kann, weil dann die Pacers mit Adjustments um die Ecke kommen dagegen, ist jetzt kein Drama. Dann sagt Dagnett halt, okay, gut, das Adjustment hat sein Ziel bewirkt und uns das letzte Spiel gewonnen. Gehen wir jetzt halt wieder weg davon und machen das, was wir immer machen. Und das haben wir halt entsprechend auch gesehen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Pacers hier das quasi geknackt haben und jetzt dadurch einen riesigen Vorteil hatten. Hat halt SGA einfach keine Screens mehr gestellt. Deswegen defensiv sehr viel Switching-Defense der Oklahoma City Thunder. Und man hat, denke ich, auch in diesem Spiel gerade mit einem angeschlagenen Halliburton so ein bisschen gesehen, was das Problem dieser Pacers-Offense sein kann. Weil du dieser Offense so viele Freiräume gibst und so viel Reagieren ist auf Sachen und Ball-Movement und verschiedene Actions und weil die Spieler sehr, sehr viel selbst entscheiden dürfen, kann es passieren, dass viele Angriffe sind, in denen man vielleicht nicht das Optimale läuft gegen die Taktik des Gegners. Weil wir haben, das habe ich immer wieder bei den Lakers auch gesagt, nicht nur diese Rate an organisierter Offense ist wichtig und wie viele Plays du machst, sondern natürlich auch, wie gezielt diese Plays die Taktik des Gegners attackieren. Was die Pacers jetzt im Verlauf dieser Serie machen oder nicht machen, ist, dass sie zwar Plays laufen und der Ball läuft und man probiert, aber das sind nicht zwangsweise Dinge, die perfekt das attackieren, was die Switching Defense der Thunder ihnen anbietet. Und für mein Befinden ist es deswegen jetzt relativ stagnierend, weil du Plays läufst, wie zum Beispiel dieses Spain Pick and Roll, was perfekt wäre gegen eine Drop Coverage, aber dadurch, dass die Thunder das einfach alles switchen, hast du halt dann auch bloß keinen Vorteil, der entsteht. Gegen eine Switching Defense gibt es andere Methoden, die halt besser funktionieren. Viele der Plays, die die Pacers laufen und viel, was die Pacers machen, attackiert nicht unbedingt die Schwächen dieser Switching Defense. Da könnte man zum Beispiel in den Post gehen oder halt an den offensiven Brettern oder so mehr machen. Gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber das, was sie machen, klappt nicht so gut gegen die Switching Defense und die Thunder switchen gefühlt in jedem Spiel dieser Serie mehr, als sie es in dem Spiel davor gemacht haben. Und deswegen funktioniert das einigermaßen. Und gerade mit Hartenstein, so, man hat ja teilweise mit Hartenstein geswitcht jetzt. Also da müssen die Pacers in Spiel 6 Antworten gegen finden. Also wenn die Thunder Hartenstein rausswitchen, so, dann bestraf sie dafür bitte.
Ja, bin ich voll bei dir. Ja, ansonsten, wie wir es schon angerissen haben, adjustment-technisch nicht so viel, was wir da heute gesehen haben auf beiden Seiten. Zum einen, die Thunder haben es inzwischen so ein bisschen geschafft, diese Full-Court-Pressure der Pacers nicht auszuhebeln, aber zumindest sehr viel weniger effektiv zu machen durch ganz frühe Ballscreens. Aber das war jetzt nichts, was man heute Nacht neu gemacht hat, sondern das hat man einfach nochmal ein bisschen vermehrt gemacht, hatte ich das Gefühl. Und ansonsten vielleicht personell noch interessant. Also man hat wieder mit zwei Bigs gestartet, mit Hartenstein und Chet, ist dann aber die zweite Halbzeit zum Beispiel mit Caruso gestartet, mit nur einem Big, weil man halt auch, sowohl was das Rebound-Duell angeht, als auch die Rim-Protection, das hat alles eigentlich auch immer mit einem Big relativ gut funktioniert, sowohl mit Chet als auch dann mit Hartenstein. Die Pacers auf der anderen Seite haben sich gezwungen gesehen, Tony Bradley wieder abzustauben und vom Regal zu holen, was zwar statistisch nicht schlecht aussah, weil er plus 2 war in seinen 12 Minuten, aber das lag halt hauptsächlich daran, dass diese 12 Minuten wahrscheinlich komplett an der Seite von TJ McConnell und Obi Toppin waren, die gemeinsam 30 Punkte von der Bank gemacht haben. Generell die Bank heute der große Faktor gewesen, warum die Pacers überhaupt dann nochmal ins Spiel gekommen sind. Wie gesagt, angeführt von TJ McConnell. Da können dann solche Single-Game-Plus-Minus-Zahlen auch mal schnell komisch aussehen. Wie zum Beispiel bei Benedict Mathurin, der plus 6 war, obwohl er 2 von 11 aus dem Feld geschossen hat. Also der Mathurin, den wir in Spiel 3, sein Monster-Game von der Bank? Oder war es sogar Spiel 4?
Ich glaube, Spiel 4 war es nicht.
Ja, dann war es Spiel 3.
Ja.
Das hat sich ziemlich wieder erledigt. Das ist so ein bisschen die Jalen Green Experience, gerade bei Benedict Mathurin. In einem Spiel überragend, im nächsten Spiel dann 2 von 11. Ja, und sonst haben wir, glaube ich, ziemlich alles angerissen, was hier heute Nacht vielleicht entscheidend war.
Als Jalen Green Experience würde ich eher sagen, wenn du ein Gutes machst und dann 10 schlechte.
Ja, okay, ja, okay.
Und nicht immer abwechselnd. Aber ich verstehe. Ich verstehe, wo du herkommst.
Wie sehr freust du dich auf den Jalen Green Devin Booker Backcourt nächstes Jahr?
Ich habe jetzt gehört, dass die Suns schon überlegen, an wen sie Jalen Green weitergeben. Das habe ich auch noch nicht gehört. Dass irgendwelche, ich weiß nicht mal, wie legit diese Gerüchte sind, aber dass du quasi hörst, dass ein Team schon den Spieler shoppt, den sie noch nicht mal bekommen haben, kann ich ihnen nicht verübeln. Es wird eine Experience. Wer sich sicherlich darüber freuen wird, sind die Memphis Grizzlies, denn wir hatten es gestern in unserer Supporter-Folge runtergebrochen, diesen Desmond Bane Trade, und dass es aktuell womöglich wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass die Grizzlies am Ende den 2026er Suns-Pick bekommen. Und wenn die Grizzlies dann sehen, wer da bei den Suns im Backcourt rumläuft, Devin Booker und dann Jalen Green statt KD, sind die womöglich relativ optimistisch, dass das dann ein hoher Lottery-Pick wird. Das kommt jetzt vor wie die übelste Überleitung von Jalen Green und Suns auf unsere Supporter-Folge, aber das war jetzt komplett spontan. Leute, falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir haben gestern eine brandneue Supporter-Folge aufgenommen, in der wir kurz und knackig in einer halben Stunde den Desmond Bane-Trade analysiert haben. Haben die Orlando Magic überbezahlt? Was war unsere erste Reaktion? Je mehr wir uns damit beschäftigt haben, wie hat sich das vielleicht so ein wenig geändert? Wie finden wir diesen Trade für die Memphis Grizzlies? Wie finden wir vor allem diesen Trade für die Orlando Magic? Was bedeutet dieser Trade für Franz und Banchero und Sachs und die Magic und ihre Chancen in der Eastern Conference? Und wie mögen wir diesen Trade, wie mögen wir den Fit und wie passt das alles mit Desmond Bane. Wir haben euch das auch in die Folgenbeschreibung natürlich gepackt. Wir haben eine neue Rabattaktion, die seit gestern startet. Gestern stand es noch 2-2 und in diesen Finals und wir haben beiden Teams eine 50%ige Chance gegeben. Das bedeutet, mit dem Code Finals, komplett groß geschrieben, Finals ausgeschrieben in groß, bekommt ihr ab sofort bis zum Ende der Finals, was möglicherweise in 3 Tagen schon ist, 50% Rabatt auf entweder den ersten Monat oder das erste Jahr eurer Mitgliedschaft. Wir haben seit dieser Aktion 3 neue Supporter, die für das ganze Jahr bereits abgeschlossen haben. Das ist natürlich eine sehr, sehr feine Sache. Da bekommt ihr dann das ganze Jahr zum halben Preis. Wir haben Planungssicherheit und wissen, dass ihr für ein ganzes Jahr dabei seid. Das ist natürlich ziemlich cool für uns. Ihr sichert euch Benefits und ein Jahr mindestens natürlich Double Stepback Vorteile und Supporterschaft zum einem Preis, der noch nie so gering war. Also Win-Win für beide Beteiligten, für uns und für euch. Und wir haben euch natürlich auch nochmal diese neue Rabattaktion, die Infos dazu, in die Folgenbeschreibung gepackt. Wichtig ist nur, diese Aktion läuft bis zum letzten Tag der NBA Finals. Also wenn jetzt diese Finals enden in 3 Tagen, dann endet damit auch diese Rabattaktion. Sollte natürlich, was wir als neutrale Fans alle hoffen, hier es zu einem 7. Spiel kommen. Zum ersten Mal seit 9 Jahren wäre das dann der Fall. Dann geht diese Aktion natürlich noch 6 Tage, maximal natürlich bis zum Tag des 7. Games. Also checkt es gerne aus. Alle Infos unten in der Folgenbeschreibung. Letzte Frage von mir aus. Gibt's ein Spiel 7, ja oder nein?
Ich sage nein. Ich würde es mir wünschen, aber nach der Performance heute Nacht, klar kann man sagen, sie waren zwischenzeitlich wieder sehr nah dran, aber ich glaube, dass die Thunder jetzt so richtig Blut gerochen haben. Ich glaube, dass Halliburton angeschlagen sein wird und dass ohne einen fitten Halliburton die Pacers dieses Team halt einfach nicht schlagen können. Und deswegen sage ich nein, die Thunder werden jetzt in Indianapolis das Ding zumachen und die NBA Finals in 6 gewinnen.
Absolut fair, absolut nachvollziehbar. Ich tippe auf ein Spiel 7. Ich glaube, die Pacers vor heimischer Kulisse werden das Spiel gewinnen. Ich glaube, Halliburton wird wieder etwas besser aussehen. Ich hoffe es zumindest. Und wenn man bedenkt, dass das hier bis ins 4. Viertel rein auch noch ein relativ ausgeglichenes und spannendes Spiel war, obwohl J-Dub und SGA so performt haben und obwohl Halliburton so abgekackt hat, denke ich, dass die Pacers dieses Spiel gewinnen. Es fühlt sich an wie eine Serie, in der, ich kann jetzt nicht mehr sagen, die Teams immer abwechselnd gewinnen, weil die Pacers haben jetzt 2 hintereinander verloren. Aber das fühlt sich an wie eine 7-Spiele-Serie. Das muss einfach eine 7-Spiele-Serie sein. Also wenn die Thunder das jetzt hier in 6 gewinnen, das wäre deutlicher, als es die Serie bisher einfach war. Und das würde ich schade finden. Deswegen hoffe ich, dass die Basketballgötter uns ein 7. Spiel schenken und tippe dementsprechend auch auf ein 7. Spiel. Ich sag, die Pacers gewinnen vor heimischer Kulisse. Und wir bekommen ein Halliburton-Bounceback-Game und ein J-Dub. Rein scheiß Game. Ich bin gespannt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird es soweit sein. Und Freitag kommt dann natürlich auch die entsprechende Analyse dazu.
Yes, sir. Dann würde ich sagen, checkt NordVPN ab. Checkt patreon.com/doublestepback ab. Bleibt uns gewogen. Habt einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und dann hören wir uns spätestens am Freitag morgen wieder. Und bis dahin, ja, vielen, vielen Dank wie immer für euren Support. Double Stepback out. Ciao, Leute.
Ciao.